Nach dieser meiner Anmerkung aber haben wir auch weilenden Schrittes den großen Hofraum des Schlosses erreicht, und es kommt alle Dienerschaft dem Kaufmann über alle Maßen erstaunt und verlegen entgegen, und der Oberdiener, der Vogt der Dienerschaft, führt das Wort und spricht: Herr, Herr, das ist nun eine saubere Wirtschaft. Unsere Köche und Köchinnen bringen gar keine Speise zurecht. Alles misslingt. Wir wollten die Tische doch wenigstens mit Obst und Wein besetzen und mit einer rechten Menge Brotes, aber die Zimmer sind alle derart versperrt, dass wir aber auch nicht eine Tür mit aller Gewalt zu öffnen imstande waren. Was werden wir nun tun? Der Kaufmann, zum Teil selbst über die Maßen erstaunt und zum Teil ganz ärgerlich, sagt: So ist es, wenn ich nur den Fuß über die Schwelle setze. Nichts als Unordnung über Unordnung. Was treiben denn die Köche und Köchinnen? Sind bei mir nicht schon oft 10.000 Gäste bewirtet worden, und es ging alles ordentlich vor sich? Nun sind ihrer in allem kaum 1.000, und allenthalben sieht die größte Unordnung heraus. Aber was sehe ich? Bei allen Fenstern schauen Jünglinge heraus. Mein Schloss ist also voll Menschen. Und du und deine dir untergebenen Knechte sagen, dass da alle Türen in meinem Schlosse verschlossen seien. Wie geht das zu? Lüget ihr und wollt vor mir eure Trägheit beschönigen? Oder so die Zimmer verschlossen sind, wer hat sie verschlossen? Der Vogt weiß nicht, was er seinem Herrn darauf erwidern soll, und die ganze große Dienerschaft des Herrn dieses Schlosses ist ob dessen sichtbaren Ärgers in großer Verlegenheit und Bestürzung. Keiner weiß sich zu raten und zu helfen. Ich aber sage zu diesem Kaufmann: Lieber Freund, lass es also gut sein, wie es nun ist und steht. Siehe, als deine Diener und Wächter ehedem zu mir in den Hain kamen, von dir abgesandt, um mich zu fragen, wer ich sei und was ich mit solch großer Gesellschaft hier suche, da begehrte ich als ein Herr von dir, dass du uns allen ein gutes Mittagsmahl geben solltest. Da warst du schnell dazu entschlossen, obschon du nicht wusstest, wer derjenige ist, der von dir ein Mittagsmahl für so viele Gäste zu verlangen sich ein Recht nimmt. Deine Diener, wie auch du, hielten mich anfangs für einen Fürsten Roms und warst deshalb umso tätiger, meinem Begehren nachzukommen, als du aber in der Folge unseres vielseitig belehrenden Gespräches dahin gebracht wurdest, in deiner Erkenntnis, dass ich der Messias sei, so warst du in deinem Herzen glücklich und dachtest bei dir umso mehr daran, mich und die ganze Gesellschaft bestens zu bewirten, auf dass es mir gefallen solle, bei dir zu verbleiben, bis du deine vermeinte Streitmacht gegen die Römer aus Ober- und Hinterasien zusammengebracht haben würdest, um unter meiner Leitung aus dem Lande Gottes zu vertreiben alle Feinde, die da pur Heiden sind und nicht glauben an den lebendigen, wahren Gott. Als du solches in deinem Gemüte beschlossen hattest, da habe auch ich im Geheimen etwas beschlossen, und zwar, dass du nun mein Gast, wenn schon in deinem Hause, und nicht ich der deine sein solle. Ich gebot daher meinen trefflichen Dienern, und siehe, es ist nun schon alles in bester Bereitschaft, und du sollst heute an meiner Seite mit der echtesten Himmelskost gespeist werden. Deiner Gärtenfrucht und was deine Küche geliefert hat, aber setze du jenen schmählüsternen Weidmäulern aus Sichar vor, die sich noch dort im Haine herumtreiben und sich vor Ärger gar nicht zu helfen wissen, dass sie nicht auch zu den Geladenen gehören. Ich meine, es wird dir das keinen Kummer machen. Denn sieh, so ich bei jemandem einen rechten Willen sehe, so nehme ich solch einen Willen auch schon sogleich fürs volle Werk an. Bei dir aber habe ich einen rechten Willen gemerkt und befreite dich daher von dem für dich kostspieligen Werke. Denn ich bin reicher denn du und will mich daher nicht von dir sättigen, sondern ich will, dass du von mir sollst gesättigt werden. Hier macht der Kaufmann große Augen und sagt nach einer Weile tiefen Nachdenkens: Herr, das ist für einen armen, sündigen Menschen zu viel auf einmal. Ich vermag das Wunder nicht zu fassen in all seiner Größe und Tiefe. So du nur ein Mensch wärest, gleich wie ich ein Mensch nur bin, wäre dir das unmöglich. Denn ich sah keine Kostträger in deiner Gesellschaft. Woher aller Sonderbarst, aber solltest du dann nun Speisen genommen haben auf einem natürlichen Wege? Ich habe ehedem wohl auch einige solche schönsten Diener oder vielleicht auch Dienerinnen darunter in deiner Gesellschaft bemerkt und bemerke sie und zwar dieselben noch. Woher aber sind dann diese gekommen? Meines Schlosses Gemächer sind viele und die meisten überaus geräumig. 10.000 Menschen haben darin ganz leicht Raum genug. Ich sehe aber nun diese schönsten Diener aus allen Fenstern nach uns herabblicken. Ich frage so nach abermals: Woher und von wannen sind diese gekommen? Sage ich: Freund, so du ausziehst aus deinem Hause in irgendein anderes Land, um dort zu kaufen oder zu verkaufen, dann nimmst auch du dir nach deinem Bedarfe Diener mit und lässest dir dienen. Und siehe, also tue es auch ich. Ich habe deren überaus viele. Ihre Zahl könntest du schwerlich je fassen. Wenn ich nun ausziehe, warum sollen meine Diener und Knechte bei solcher Gelegenheit daheim verbleiben? Sagt der Kaufmann: Herr, das ist alles ganz vollkommen in aller Ordnung. Ich aber möchte nur wissen, von wannen du und alle diese deine herrlichsten Diener gekommen seid. Das drängt mich's zu erfahren. Sage ich: Lass uns zuvor das Mittagsmahl nehmen und es wird sich dann schon noch eine Zeit finden, in der du darüber nähere Belehrung erhalten wirst. Für jetzt aber haben wir schon zur Genüge geredet und es ist nun vollends an der Zeit, Ruhe und Stärkung zu nehmen. Gehen wir also nach in den großen Saal, der in diesem Schlosse gegen Morgen liegt und von uns jetzt nicht gesehen werden kann, indem wir uns gerade an der abendlichen Seite des Schlosses befinden, da man den großen Flügel dieses Schlosses nicht sehen kann. Hier fällt der Kaufmann vor lauter Bewunderung nahe in eine Ohnmacht und sagt nach einer Weile voll des höchsten Staunens: Herr, Jetzt wird mir die Sache wahrlich nahe schon zu dick, wunderbar. Es gab einst wohl einen Morgenflügel dieses Esau-Schlosses, aber es dürften bereits 2 Jahrhunderte in die unwiederbringliche Vergangenheit hinabgerollt sein, seit dieser Morgenflügel bestanden hatte. Ich und meine Vorfahren wissen aber kaum mehr was davon. Wie sprichst du hernach vom großen Saale im Morgenflügel dieses Schlosses? Sage ich, erst wenn du in diesem deinem Schlosse keinen Morgenflügel finden wirst, magst du reden. Wirst du aber einen finden, dann denke und fasse es in dir, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Sei aber darob stille und rede zu meiner Gesellschaft nichts davon, denn für derlei Taten ist meine Umgebung noch nicht reif, sagt der Kaufmann. Wahrlich, nun brenne ich im Ernste vor Begierde, diesen Morgenflügel meines Schlosses zu sehen, von dem meine Urvorfahren kaum etwas reden gehört haben. Die Grundmauern sind wohl noch hier und da ersichtlich, das aber ist auch alles, was auf mich von dem einst so prachtvoll gewesen sein sollenden Flügel dieses Schlosses überkommen ist. Nun erst geht der Kaufmann behende voran und wir folgen ihm.